Kennt ihr so Situationen, dass Ende Geld noch viele Monate übrig ist? Es hat Zeiten gegeben in meinem Leben, da bin ich schon Christ und habe die Lieder gesungen und habe Ende Monat, wenn der Lohn kam, mal geschaut, dass all meine Konten auf Null gestellt waren. Dann habe ich auf Rechnungen gezahlt und bin wieder ins Minus. Und irgendwann musste ich dann schauen, dass man nicht so tief ins Minus geht, dass Ende Monat nicht wieder bis auf Null lenkt. Das war immer so Grenze gewesen. Später habe ich dann nicht mehr ins Minus müssen. Aber ja, es war immer so gewesen, Ende Monat, wenn ich Zahlungen gemacht habe, ist dann nicht mehr viel übrig gewesen. Und dann singen wir, dass wir Gott weitergeben wollen. Und ja, ich habe dann geschaut, was übrig bleibt. Ich weiss nicht, kennt ihr so Spannungsmomente? Oder wenn irgendeine Rechnung reintrudelt und ihr habt noch keine Ahnung, wie zu zahlen? Mit 4 Kindern und arbeitende Kleinstbetriebe, zeitweise im Gastgewerbe. Ich bin erst mit 35 ins Studium für Theologie gegangen. Ist plötzlich recht schwierig, wenn so grosse Rechnungen kommen. Eine Zahnarztrechnung, alle Kinder bei uns haben Brillen gebraucht. Das läppert sich zusammen. Wie gehen wir mit Geld um? Ich habe lange nicht gewusst, wie. Ich habe zwar in Betrieben Buchhaltungen geführt. Darum habe ich gewusst, wenn man eine doppelte Buchhaltung führt und schaut, dass Ende Jahr vielleicht doch noch ein bisschen Gewinn übrig bleibt, in der Hoffnung zumindest. Aber wenn man das privat macht, da bin ich am Schwimmen gewesen. Und ich möchte heute wie mal so einen Start geben in die Grundlagen. Wenn man es ganz konkret machen würde, brauchen wir mehr Zeit. Wisst ihr, beim Umgang mit Geld ist es so, dass in der Bibel da drin ziemlich viel drüber steht. Wisst ihr, was schätzt ihr, wie viele Verse thematisieren Geld und den Umgang damit oder anhand von Beispielen von Umgang mit Geld ein göttliches oder ein menschliches Prinzip zum Aufzeigen? Wie viele Verse gibt es ungefähr? Wer schätzt? Wer getraut sich? 270, wer bietet mehr? 500? Zum Ersten, zum Zweiten. 510. Es sind über 2000. Zum Heiligen Geist ist etwas über 200. Wieso redet Gott so viel über Geld und Besitz? Weil er weiss, dass wir uns dem nicht entziehen können. Wir sind tagtäglich dem ausgesetzt und darum lohnt es sich, wenn wir mal reinschauen und fragen, ob Gott Geld braucht, kommt auch immer wieder. Ja, Gott braucht Geld. Aber nicht, weil er es nötig hat, sondern weil es ihm gehört. So oder so. Und darum schauen wir jetzt ganz am Anfang, was angefangen hat, nämlich bei der Schöpfung. Gott hat alles geschaffen. Das Weltall, die Welt, der Mikrokosmos, die und mir. Alles ist von Gott geschaffen. Und wenn er etwas schafft, wo lebt, hat er auch gesagt, werde ich dafür schauen, dass es kann leben kann. Das ist Versorgen. Aber Gott macht das nicht einfach wie im Schlaraffenland mit fliegenden, bratenen Poulet, die daherkommen, sondern ich sage dem immer so, er macht es im Jobsharing mit uns. Gott beehrt uns, indem er uns in seine Aufgabe mit hineinnimmt. Das betrifft nicht nur die Versorgung, das betrifft die Verkündigung, die Evangelisation, das betrifft Friedensstiften, das betrifft Liebe geben, das betrifft alles. Alles, was Gott in die Welt hineintragen will, will er mit uns zusammen machen. Was für ein wunderbarer Gott. Und wenn wir auf die Versorgung schauen, nochmal, ihm gehört alles. Ich muss mich da noch ein bisschen anfreunden mit dem Gerät da unten. Ihm gehört alles. Im 1. Chronik steht, dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät, denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein Herr ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt. Alles. Wenn Gott die Stärke gehört, Woher haben wir unsere Stärke für den Morgen aufzustehen? Woher haben wir Gaben? Woher haben wir Möglichkeiten, Fähigkeiten zu entwickeln und zu erlernen und zu trainieren und einzusetzen? Und woher haben wir die Möglichkeit, das auch umzusetzen in die Versorgung hinein? Alles ist von Gott. Er schenkt uns alles. Und es fängt bei uns an. Bei Gott ist es so, bei Gott wird zuerst gegessen, bevor man das Essen verteilt. Gott versorgt uns zuerst. Und das möchte er in dem, dass wir das aus der Beziehung mit ihm herausleben. Matthäus, der wunderbare Vers, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und all das, was er braucht zum Leben, werdet ihr von ihm bekommen. Nochmal, das Leben grundsätzlich. Kraft und Gesundheit. Wir sind ein Null-Energiewesen. Wir haben keine Energie aus uns raus. Die bekommen wir geschenkt. Und die müssen wir uns auch zuführen. Mit dem, was Gott in der Schöpfung geschaffen hat. Mit Pflanzen, Tieren. Je nachdem, da kann man streiten darüber, ob man mit Tieren oder nicht. Aber all das, auch die Versorgung der Tieren oder der Pflanzen, ist Gott verantwortlich. Mit dem Wetter, mit der Sonne, mit dem ganzen Universum. Eben Fähigkeiten, Gaben, spezielles Wissen, Neugier. Dass wir neugierig sind, hat Gott in uns hineingelegt. Das ist nicht einfach so. Und so können wir Sachen entwickeln, entdecken, erfinden. Erfahrungen, die wir machen. All das, damit wir uns als Gesellschaft, uns als Menschen können versorgen. Er gibt uns Arbeitgeber. Er gibt uns Aufträge, wenn wir ein eigenes Unternehmen haben. Er gibt uns die Möglichkeit von einer Rente oder von einer Versicherung. Und jetzt werden vielleicht die einen sagen, Moment, das haben also wir Menschen erfunden. Wer hat es erfunden? Wer hat die Gemeinschaft erfunden? Das ist von Gott. Und wer hat uns Sinn für Gemeinschaft, für Gerechtigkeit und für Zuneigung und Soziales gegeben, wenn nicht Gott? Wir können noch viel weiter gehen. Geschmackssinn, Gefühl und so weiter. Schlussendlich, wenn wir aber heute über das Geld reden, Gottes Umgang mit Geld. Im Alten Testament, da sehen wir ganz viele Gebote, wo es darum geht, wie man mit Besitz umgehen soll. Dass man die Ärmsten versorgen soll. Dass man die Zins nicht überhören soll. Respektive, wenn man genau schaut in der Bibel, ist Zinsen eigentlich nur eine Ausnahmeerscheinung. Grundsätzlich soll man eigentlich keine Zinsen geben. Darum hat es in der Christenheit lange Zeit ein Zinsverbot gegeben. Man hat dann plötzlich gefunden, ja, es wäre gleich noch gut, wenn man es selber machen könnte. Aber in der Bibel ist eigentlich unter Geschwisterten, unter dem Volk Gottes, ein absolutes Zinsverbot. Und man soll auch den Fremden nicht übervorteilen. Also wäre es dort eigentlich auch gültig. Klare Regelung von Schulderlass. Alle 7 Jahre sollen die Schulden erlassen werden, und zwar komplett. Und die Jahre, die sind fixiert auf die Jahrzahl, nicht auf den, wenn ich gebe nachher 7 Jahre. Stellt euch vor, ich bräuchte jetzt Geld, du kommst zu dir. Nächstes Jahr wäre es Erlassjahr, und würde sagen, du könntest mir Geld auslehnen. Und du weisst, es reicht nicht, dass ich es zurückzahlen kann. So viel verdiene ich gar nicht. Und Gott sagt in der Bibel, gib genau gleich grosszügig und schau nicht drauf, wenn das Erlassjahr wäre. Stellt euch mal unsere Gesellschaft vor mit Schulden, die alle 7 Jahre getilgt sind. Sei das im Persönlichen, im Privaten. Aber sieht das auch weltweit, wenn wir die Länder anschauen, wie verschuldet zum Teil Länder sind? Wahnsinn. Das Jubeljahr, das wäre vielleicht schwieriger, weil das ist die Restauration von der ursprünglichen Grundbesitzverhältnis. Da sind wir inzwischen ein bisschen viele Leute. Und dann gibt er verschiedene Kanäle, wie das Geld soll fliessen oder der Besitz. Er gibt die verschiedenen Opfer, die Gott eingesetzt hat. Es gibt verschiedene Abgaben, die können wir vergleichen mit den Steuern. Und es gibt Zehnte. 3. Habt ihr gewusst, dass es mehr als 1 Zehnte gibt? Der erste Zehnte ist der, den ich in den Tempel bringe. Der dient unter anderem darum, dass die Priester und die Leviten versorgt sind. Und dass Gott geehrt wird. Der zweite Zehnte tue ich mir auf die Seite, dass ich jedes Jahr nach Jerusalem zum Tempel pilgern kann. Das ist jetzt heute auch schwierig, weil wir keinen Tempel mehr haben. Aber das wäre eigentlich die Grundidee. Ich sage immer, Gott hat bei seinem Volk sogar für Ferien gesorgt. Und der dritte Zehnte ersetzt all drei Jahre im Ablassjahr, im Abgabejahr, tut er der erste Zehnte ersetzen, der geht in die Gemeinschaft, den tut man zusammenlegen. Und dann, wenn er zusammengetragen ist, dann dürfen alle, die bedürftig sind, dürfen sich bedienen. Hey, was kommt da heute zusammen? Gut, schauen wir ins Neue Testament. Dort haben wir nur ein Gebot. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Das, was im Alten Testament schon erkennbar ist, auf was es die Gebote abzielen, ist da konkretisiert. In absolute Deutlichkeit gebracht. Es geht um unser Herz, dass unser Herz auf Gott ausgerichtet ist. Weil Gott möchte mit uns in einer Beziehung stehen und wir sollen aus dieser Beziehung leben. Und wenn wir teilweise so Sachen singen, wie wir vorher gesungen haben, oder wenn wir lesen, dass in Jesus wir alles haben, sehen wir das auch auf dem Materiellen? Aus Gottes Sicht wäre es die Idee, dort fängt es an. Und da gibt es einen Kanal. Wenn ihr nur etwas von heute mitnehmt, nehmt den Vers 2. Korinther 9, 8 mit. Dann müsst ihr euch über die Zunge gehen. Luther hat das so schön übersetzt von Paulus. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, nicht in vielem, nicht ab und zu, in allem, alle Zeit, das ist immer, alle Genüge habt. Immer genug. Jeder. Gut, für uns Schweizer vielleicht Schwierigkeit, da steht nicht Luxus, sondern Genüge. Aber das ist die Idee von Gott. Und dann geht es noch weiter. Und überreich seid zu jedem guten Werk. Gott möchte uns versorgen, damit es durch uns weitergeht. Es gibt keine Sackgasse bei Gott. Also, wenn wir das gegenüberstellen, können wir sagen, beim Alten Testament geht es darum, Gott zu ehren, spezielle Projekte zu ermöglichen, die Versorgung der Tempeldiener und der Priester, die Versorgung von seinem Volk und schlussendlich die Versorgung der ganzen Welt, von allen Menschen. Und logischerweise im Neuen Testament ist es ganz anders. Da geht es um Gott ehren. Spezielle Projekte von Gottes Anliegen. Es geht um die Versorgung der Verkündiger und die Kinder. Und damit meinen wir Gottes Kind, also alle, die dem Gott vertrauen und vor allen Menschen. Gott gibt eine ganz spannende Verheißung im 5. Mose. Er sagt, doch Arme wird es bei dir nicht geben, denn der Herr wird dich segnen in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbbesitz gibt, wenn du auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst und dieses ganze Gebot, das ich dir heute gebe, hältst und danach handelst. Gott sagt, wenn wir nach dem leben würden, gäbe es keine Arme unter uns. Also sind die Gebote eigentlich ein Mindeststandard, für das es nicht Armut gibt, sondern damit alle, alle Zeit, alle Genüge haben. Und ich glaube, das war auch das, was wir bei den ersten Gemeinden gesehen haben, wenn sie auch ihr Materielles zusammengelegt haben. All die Sachen, die wir hier in der Bibel sehen, sind auf das ausgerichtet. Unser König hat ein Königreich und hat eine eigene Währung. Die haben wir nicht im Portemonnaie. Und hat ein eigenes Finanzsystem mit dem, was wir an Portemonnaie-Währung haben. Und ich staune, wie wir Christen hier in der westlichen Welt wenig von dem verstanden haben. Mehr Corona. Vor einem Jahr ein riesen Aufschrei, jetzt muss der Staat eingreifen. Viele Branchen sind brach gsi. Ich komme aus dem Gastgewerbe. Das Gastgewerbe war komplett stillgelegt gsi über viele Monate und Wochen hinweg. Ich mache selber Kunst. Ich kenne viele Künstler, also Bühnenkünstler. Es war alles lahmgelegt gsi, existenzielle Bedrohung. Und wir schreien nach Staat. Aber was steht da drinnen? Da steht drinnen, schaut zueinander. Ich habe versucht, eine Initiative zu starten und habe gemerkt, im Gespräch mit vielen Leuten, dass sie denken, dass wir füreinander da sein sollen. Noch nicht angekommen ist in diesem Bereich. Letztes Jahr war die Losung von Lukas 6, 36 und im Vers vordran steht, liebt eure Feinde und tut Gutes und leiht, also leiht aus, wo ihr nichts zurückerhofft. Nehmen wir das ernst? Hast du schon mal ausgelegt, ohne zurückerhoffen? Ich merke, wie es bei den Büchern, das ist so meine Leidenschaft, Bücher, wie es mir dort manchmal schwerfällt. Das Buch auszulehnen, ohne es zurückerhoffen. Bei Geld fällt es mir fast leichter. Warum ist das so? Wieso möchte Gott, dass das alles auf Gemeinschaft ausgerichtet ist? Alles, was er an Gebot gibt, ist auf Gemeinschaft ausgerichtet, auf gelingende Beziehung und gelingende Gemeinschaft, wo eben niemand Not muss haben. Warum? Weil Gott das grösste Projekt der Weltgeschichte hat. Oder? Das da hier habe ich. Er möchte, dass wir in dem Shalom innen sein. Hubla, bin ich jetzt in dem Shalom. Und Shalom, das ist mehr als einfach Frieden auf Deutsch. Das ist ein Heilsein. Ein ganz bei sich und ganz in Gott sein. Ein Frieden, der eben unseren Verstand übersteigt. Ein Daheimen sein. Wo ich sein kann, wie ich bin. Und ich nicht muss bleiben, wie ich bin. Aber nicht in einer Drohfinger- oder Zeigfinger-Mentalität, sondern in einer liebevoll gnädigen Art und Umgebung. Und das möchte Gott für die ganze Menschheit und für die ganze Schöpfung. Und das grösste Projekt der Weltgeschichte, das braucht viel. Weil Gott möchte es nicht allein machen. Er möchte es uns nicht aufdoktrinieren, möchte es nicht überstülpen, sondern mit uns machen. Man sieht es dort, wo es darum geht, dass wir beten und dass wir in der jetzigen Corona-Zeit besonders spannend uns der Obrigkeit unterstellen. Dort sagt er, das ist gut und angenehm, weil Gott möchte, dass alle Menschen die Wahrheit erkennen und gerettet werden. Und für das müssen wir ihnen die Wahrheit sagen. Sie müssen die Wahrheit hören. Die Menschen müssen hören, dass da ein Gott ist, der sie liebt und möchte versorgen und in seine Gemeinschaft, in sein Reich hineinnehmen, schon hier auf dieser Welt, auch wenn sie hier auf dieser Welt nie vollkommen hat, wird fertig sein. Aber er möchte, dass es hier anfängt, denn das Reich Gottes ist näher in Christus und ist da im Anfang. Aber sie sollen es nicht nur hören, weil mit Hören fehlt noch etwas. Sie sollen es spüren. Sie sollen es erleben. Und darum gehört auch die tätige Nächstenliebe dazu. Es ist ziemlich ein grosses Projekt. Und weil es so ein grosses Projekt ist, ist es so das Wichtigste, weil es um Leben geht. Ich glaube, ich schaue, wo ich da bin. Wie es um Leben geht. Und es geht nicht um einige Leben, sondern es geht um viele Leben. Es geht um alle Leben. Und darum braucht es auch Ressourcen, Geld und Zeit. Es braucht die und mich. Wir können es dem nicht entziehen. Wir können nicht nur sagen, gut, gibt es die Evangelisten und die Missionare und der Rest geht mir nichts an. Sondern es braucht auch mich und die. Und Gott möchte für das sein Finanz- und Versorgungssystem haben. Für das ausgerichtet, dass alle Menschen dürfen an Gott glauben. Sein Versorgungsprinzip heisst so, Gott gehört alles und er versorgt uns mit allem. Mit Gaben, mit Kräften, mit Befähigungen, mit Arbeitsplatz und Aufträgen und Einkommen. Und du und ich, wir sind Verwalter. Verwalter von 100% von dem, was Gott gibt. Aber wie ich schon vorhin gesagt habe, Gott möchte nicht, dass sein Versorgungsstrom niemand versackt. Es gibt keine Sackgasse bei Gottes Versorgung. Er möchte, dass es Schwache und Bedürftige gibt und zum Bau von seinem Reich dient. Gott möchte, dass sein Versorgungsstrom nie aufhört, sondern weitergeht. Genauso wie es mit seiner Liebe und mit seinem Segen ist. Oder möchten wir sagen, seine Liebe soll bei mir aufhören, der Rest braucht nicht. Oder sein Frieden. All das, was Gott gibt, ist so gedacht. Zu uns und durch uns durch. Und wenn wir jetzt auf das Materielle schauen, ja, wie sieht es denn aus mit Opfer, Zehnten und Abgaben? Die Abgaben können wir mal insofern streichen, als die mit den Steuern, könnten wir sagen, gedeckt sind. Das ist für das gesellschaftliche Leben gerechnet gewesen. Das können wir heute sagen, die wir über die Steuern lösen. Opfer und Zehnten. Zum einen sagt Gott, dass es keine Pflicht ist, sondern freiwillig soll sein. Wir werden versorgt. Wir werden versorgt und beschenkt. Unsere Hände werden gefüllt und überfüllt. Dass alle Zeit, alle Genüge haben und überreich beschenkt sind zu jedem guten Werk. Also es geht darum, dass wir von dem, was wir geschenkt bekommen, einfach weitergeben. Wir müssen das nicht aus uns heraus produzieren. Aber es heisst, dort, wo wir das zulassen, dass es überfließt, dort fließt Segen. Zwei kleine Bibelstellen dazu, geben ist seliger als nehmen. Und dann die Bibelstelle aus Malachi 3,10, wo Gott sagt, wir dürfen ihn noch ruhig mal prüfen. Mal ruhig darüber ausgehen, von dem, was wir voll im Griff haben. Nicht leichtfertig, nicht dumm, aber ein bisschen darüber ausgehen von dem, was wir voll im Griff haben und Gott vertrauen, dass es segnet. Leider wird diese Stelle und noch zwei, drei andere Bibelstellen für ein Wohlstandsevangelium missbraucht, wo heisst, wenn mir Gott geht, tut er es hundertfach zurückgeben und dann gibt es Wohlstand und Wohlstand ist ein Zeichen von Segen, kann sein. Aber es ist nicht das Grundprinzip bei Gott, dass wer er segnet, der Wohlstand hat. Das hat nicht auf die Apostel gepasst, das hat auf alttestamentliche Leute nicht gepasst. Das passt heute noch nicht. Das ist ein Missbrauch von der Bibel. Und das müssen wir hier in der Schweiz, wo wir extremen Wohlstand haben, wo wir zum reichsten Prozent der Weltbevölkerung gehören, sogar wenn wir sozialabhängig sind, muss das immer wieder gesagt sein. Wir dürfen Wohlstand haben, aber er hat einen Zweck. Den Zweck, den wir vorher angeschaut haben. Und eben da steht auch wieder die Zehnten, nicht nur einen. Schlussendlich soll, wie wir mit unserem Besitz und Geld umgehen, unsere Entscheidungen sollen Ausdruck sein, von unserer Beziehung. Wir haben vorher gesungen, wie wir dankbar sind, wie wir von Gott versorgt werden. Ich denke, als ich die Lieder gehört habe, eigentlich ist es wirklich genau das, was ich heute erzählen möchte. Ich versuche es einfach ein bisschen theologisch zu untermauern und gleichzeitig auch konkretisieren. Es soll Ausdruck sein von dem, wie wir mit Gott unterwegs sind. Und dann mal ganz frech gefragt, nur der Zehnte? Alttestamentlich gesehen hat das Volk Israel geschätzt, je nach Berechnung, da hat es ein bisschen verschiedene gegeben, zwischen 23% und 27% von dem, was sie eingenommen, geerntet, wie auch immer, dass sie zu Besitz und Geld gekommen sind oder zu Schaf und Garben. 3-27% von dem haben sie weitergegeben. Wir reden häufige christliche Kirchen von Zehnten. Ich finde das schlecht, weil erstens, der Zehnte ist ein Gebot und wir sind frei von dem Gebot. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Und zum anderen glaube ich, wir könnten mehr tun. Der John Wesley hat, als er jung war, der Gründer der Methodistenkirche, hat er als Student 24 Pfund verdient und hat gemerkt, er kann mit 20 bis 21 Pfund leben und hat 3 weitergegeben. Als er fertig studiert hat, hat er 90 Pfund verdient und hat gemerkt, ich kann immer noch mit 21 Pfund leben. Und hat mehr weitergegeben. Er hat einmal gesagt, verdien so viel du kannst, spar so viel du kannst und gib so viel du kannst. Und mein absoluter Lieblingszitat von Mark Patterson ist das. Ich kenne ihn sonst nicht, ich weiß nicht, wer er genau war, aber das hat er wunderbar gesagt. Er sagt, wenn Gott dich finanziell segnet, dann tu nicht deinen Lebensstandard einfach erhöhen, sondern tu deinen Gebensstandard erhöhen. Fang doch mal dort an, aber es fällt dir so schwer. Warum? Fauna!
Ich bin hier, Sir.
Vernichte ihn! Los doch! Wirf ihn ins Feuer! Worauf wartest du denn noch? Lass ihn einfach los!
Der Ring gehört mir.
Wieso fällt es uns so schwer loszulassen? Im Ausschnitt von Herr der Ringe sehen wir es wunderbar. Auf was schauen wir? Wo ist der Blick hingerichtet? Auf was hat der Frodo geschaut? Und ich glaube, dass bei Gottes Finanzprinzipien ganz einfach mal der anfängt, dass wir Gott an die erste Stelle setzen. Wir haben gesungen, dass wir unser ganzes Leben hingehen, also unser ganzes Leben nach ihm ausrichten. Und wisst ihr, wo dass das am deutlichsten wird? Nicht im Sonntagmorgen im Gottesdienst. Nicht in den Lobpreisliedern, die wir im Auto hören. Nicht einmal in der stillen Zeit, die wir uns am Morgen nehmen. Sondern in unseren Entscheidungen im Alltag. Bin ich freundlich zu jemandem? Stifte ich Frieden? In unseren Entscheidungen, die wir treffen, Tag für Tag, dort wird es sichtbar. Darum zeig so in deinen Entscheidungen mit Geld. Wir können, darf ich so gesagt, an meinen Entscheidungen mit Geld soll die Welt sehen, dass ich Jesus nachfolge. Darum können wir gut über Geld reden. Bevor dass ich mich damit befasst habe, im Rahmen, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich mich eingehend mit dem Thema befasst. Und dann habe ich erst erkennen, was es bedeutet, Christ zu sein und mit Geld umzugehen. Und ich habe gemerkt, wir reden viel zu wenig darüber, weil wir immer das Gefühl haben, ja, die Kinder die sollen es lernen, die sollen es richtig machen, aber da habe ich nicht eine Verantwortung. Ich sage nur, wenn sie es falsch machen. Wir haben gelernt, mit unseren Kindern zu budgetieren, unsere Zahlen offen zu legen, mit ihnen sie mitzunehmen in unseren Entscheidungen mit Geld. Also dort auch geistliche Elternschaft leben und selber durch das, mir hat es immer geholfen, meine Kinder haben immer so deutliche Fragen gestellt, du Papi, aber brauchst du das jetzt wirklich oder ist es einfach nur so dein Furz? Und dann musste ich wirklich überlegen. Und es ist eben manchmal gut, auf etwas zu verzichten. Manchmal ist es mal gut, zu sagen, Möll, ich brauche das und ich freue mich daran, ich darf mir etwas gönnen. Gott ist ja nicht jemand, der uns missgönnt. Und dann ganz wichtig für mich, degradiere Gott nicht zum Almosenempfänger. Ganz banal. Wenn ich sage, Gott ist für mich das Wichtigste, Jesus steht an mir an erster Stelle, dann steht so im Budget dort. Und nicht am Schluss, was übrig ist. Konkret heisst es, Gottes Grosszügigkeit leben und erleben. Und das fängt an mit Empfangen. Wir tun es schwer, Hilfe in Anspruch zu nehmen oder uns einladen zu lassen. Wir haben immer das Tänzchen beim Einladen. Du ladest mich ein, ich lade dich ein. Du ladest mich ein, ich lade dich ein. Aber man darf einfach mal eingeladen werden. Und wenn das ein paar Mal ist, macht das nichts. Wenn wir es brauchen. Was meint ihr, wie viel Mal, dass wir eingeladen wurden oder beschenkt wurden und so dankbar waren darum? Und dort dürfen Danke sagen. Und dann, wenn wir genug haben, wenn wir merken, wir haben auch, was wir weitergeben können, vielleicht ist es auf eine andere Art, dann auch grosszügig einladen und weitergeben. Ganz kurz ein geschlossenes System leben. Verpflichtungen, Bedürfnisse definieren, dem sagt man budgetieren. Das sollte mit dem übereinstimmen, was man einnimmt oder eben nicht drüber gehen. Sonst muss man es aufeinander abstimmen. Dann mal leben nach dem und schauen, ob es verhebt. Und bei grösseren Veränderungen anpassen. Seit ich mit dem lebe, bin ich viel, viel freier, was Geld anbelangt. Ich kann viel leichter darüber reden und ihr Leben, dass ich nicht mehr so viel daran rumknabbern, lenkt jetzt das, können wir das, wollen wir das, brauchen wir das, wie wollen wir das? Ich bin viel freier und gelassener geworden. Und wenn ihr möchtet mehr wissen, es bräuchte einen ganzen Abend oder zwei, wenn man das will, genauer anschauen dürfen, dann gerne. Ich habe so Flyer mitgenommen. Ich habe demnächst in Rossau, das ist halt einem Albis, habe ich ein Seminar zu diesem Thema. Zwei Abende nächste und übernächste Woche, wo wir es ganz konkret miteinander anschauen. Wirklich mit echten Zahlen. Da fange ich mit meinen an. Könnt ihr mal erfahren, was ich verdiene. Schlussendlich sammeln uns doch Schätze dort, wo sie zählen. Bei dem Königreich, in dieser Währung, die zählt und verhebt, die nicht verloren geht. Ich glaube, es lohnt sich. Unsere Beziehung heilen damit. Denkt an Erbstreit. Unsere Beziehung heilen, die wir lernen loslassen. Und ich wünsche uns allen, dass wir wirklich wahre Freiheit dürfen erleben, wie es Gott für uns wünscht. Und uns möchte darin begleiten. Ich habe noch Sachen mitgenommen, hinten an zwei Tischli, Bücher, aber auch Sachen für ganz konkrete Schritte. Ich werde dort sein, sie könnt gerne auf mich zukommen. Aber jetzt möchte ich noch beten. Vater im Himmel, du Schöpfer über allem, du Versorger von allen, du ewig Liebende, du Gütigen und Gnädigen und Barmherzigen, du Grosszügigen, nimm uns in deine Grosszügigkeit. Lass uns erkennen, wie wir ganz konkret können mit unserem Besitz und Geld umgehen, dass es dir Ehr macht. Dass es deinem Reich dient und dass dein Name leuchtet in dieser Welt. Danke, dass du uns in ein Land gestellt hast, wo wir mit Wohlstand gesegnet sind. Das ist ein riesiges Geschenk, aber lass uns so in dieser Verantwortung stehen, die damit zusammenhängt. Danke, bist du nicht jemand, der uns knäpperig und gitzig die Freude verderben will, sondern will uns in eine finanzielle Freiheit führen. Dann ist es immer mehr entdecken und leben. Auch im Füreinander. Amen.